Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Jan Ehlert. Weitere Informationen finden Sie bei uns in der App oder im Internet. Als NDR Kulturhörer kennen Sie diesen Satz ganz sicher, denn ohne Internet scheint heute nichts und niemand mehr auszukommen, auch nicht NDR Kultur. Waren es vor 10 Jahren noch 60% der Deutschen, die das Internet nutzen, sind es nun bereits 81%. Denn klar, die Digitalisierung bietet viele Chancen, aber nutzen wir sie auch? Offenbar nicht genug, denn in internationalen Studien zur Digitalisierung schneidet Deutschland meistens doch eher schlecht ab. Und dann sind da natürlich auch noch die Gefahren. Denken wir an Datenmissbrauch, Cyberattacken oder Mobbing in sozialen Netzwerken. Ist die Digitalisierung daher vielleicht doch eher eine Bedrohung als eine Chance? Viele Fragen, einige davon werden wir in der kommenden Stunde vielleicht klären können, denn mein Gast war Digital Champion of Germany und langjährige Internetbotschafterin der deutschen Bundesregierung. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen, Professorin Gesche Joost.
Hallo, guten Tag.
Frau Joost, gleich vorweg einmal die Frage, wann waren Sie eigentlich das letzte Mal für längere Zeit offline? Gibt es sowas in Ihrem Leben?
Oh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war wirklich in den Zeiten, als ich studiert habe und das erste Handy hatte und den ersten Computer. Das war 1994. Da war ich, glaube ich, noch ab und zu offline. Aber ich glaube, seitdem nicht mehr.
Muss man das sein, um ein Digital Champion zu werden? Oder was kann ich mir unter diesem Titel vorstellen?
Also ich glaube, man muss schon digital affin sein und diese Rolle des Digital Champion, das ist so ein Expertengremium auf europäischer Ebene und die damalige Digitalkommissarin Nelly Kroes hat einfach gesagt, sie braucht mehr Bodenhaftung, um das Thema Digitalisierung zu verstehen und hat dann aus jedem Mitgliedsland der EU einen sogenannten Digital Champion eingeladen. Das waren ganz verschiedene Leute, also teilweise einer, der ein Startup gegründet hat, ein ehemaliges Mitglied des Parlaments oder auch ein Professor aus Schweden, der sich auch mit Computer und Digitalisierung beschäftigt hat. Also ganz gemischte Vertreter aus verschiedenen Ecken sozusagen des Internets. Und wir haben uns regelmäßig getroffen in Brüssel, um Themen der Digitalisierung zu besprechen. Sowas wie Fachkräftemangel, digitale Bildung, Chancengleichheit im Internet. Und das war ein ganz, ganz fruchtbarer Austausch, der auch mit Günther Oettinger weitergegangen ist und jetzt mit der jetzigen Digitalkommissarin auch weitergeführt wird.
Auf einige dieser Themen, die Sie gerade umrissen haben, werden wir bestimmt noch kommen. Aber vielleicht vorweg schon einmal gefragt, in dieser Champions League der Digitalisierung, wo liegt denn Deutschland da?
Nicht besonders weit oben, muss ich ehrlich sagen. Also es kommt so ein bisschen auf den Bereich drauf an. Also wir sind in der Wirtschaft ja generell stark im Mittelstand und da ist auch unter diesem Schlagwort vernetzte Produktion Industrie 4.0, das ist, glaube ich, wirklich so ein Gewinnerprojekt für Deutschland, wo es darum geht, wie kann man Digitalisierung in der Produktion, im Maschinenbau einsetzen. Dieses Thema haben wir sehr gut international platziert. Bei den Startups haben wir ganz gut aufgeholt, auch gerade in Berlin zum Beispiel gibt es da wirklich eine sehr lebendige Szene, das hat in den letzten Jahren angezogen, aber andererseits, was digitale Bildung angeht, sind wir relativ weit abgeschlagen, auch im europäischen Vergleich. Und auch was die Innovationslust angeht, was die Akzeptanz von Digitalisierung angeht, auch in der normalen Bevölkerung, da haben wir großen Nachholbedarf und wir sind, glaube ich, eher vorsichtig und skeptisch, um es auch vorsichtig zu formulieren.
Es ist also höchste Zeit, etwas dagegen zu tun. Zunächst aber wollen wir zur Musik kommen. Man kann auch in der Kultur, auch klassische Musik natürlich ebenfalls längst digital im Internet hören oder auf der App streamen. Wie halten Sie das, wenn Sie Musik hören? Dann auch digital oder doch die alte CD oder die ganz alte Schellackplatte?
Rein digital, also da habe ich wirklich komplett umgestellt. Mit meinen CDs weiß ich auch gar nicht mehr richtig, was anzufangen. Oder halt dann wirklich ganz analog mit Freunden zusammen mit der alten Schellackplatte. Also sowohl als auch, aber so diese Zwischenform der CD, davon habe ich mich komplett verabschiedet.
Die Musik, die Sie sich gewünscht haben, stammt allerdings aus einer Zeit weit, weit vor der Digitalisierung. Die ist nämlich von Georg Friedrich Händel aus der Oper Acis und Galatea. Hören wir jetzt die Arie der Galatea, Oh, the Pleasures of the Plain. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Oh, the pleasures of the plain war das aus der Oper Arcis und Galatea von Georg Friedrich Händel. Das war das Ensemble Les Arts Florissants unter Leitung von William Christie mit Sophie Daneman als Galatea, die uns mitgenommen hat in ein kleines Paradies der griechischen Mythologie. Und gewünscht hat sich diese Musik mein heutiger Gast, die Designforscherin und Internet-Expertin Gesche Joost. Frau Joost, was fasziniert Sie so an dieser so gar nicht digitalen Oper?
Gerade dieses Stück ist eins meiner Lieblingslieder. Das hat so eine Beschwingtheit und Fröhlichkeit. Also wenn man damit morgens aufwacht oder damit im Wald spazieren geht, dann kann eigentlich am Tag nichts mehr schieflaufen. Das ist einfach ein ganz, ganz großes Meisterwerk. Und gerade Les Arts Florissants ist einfach die schönste Version davon. Und bei einem Regentag höre ich dieses Lied und dann ist alles gut.
Ein Paradies, das verspricht ja auch gern die Digitalisierung. Wir können die Welt zu einem besseren Ort machen, heißt es oft vielversprechend aus dem Silicon Valley. Wir werden alle Krankheiten heilen können und es gibt sogar schon eine Kirche, die künstliche Intelligenz anbetet als das perfekte Wesen. Teilen Sie diese Euphorie?
Nein, und ich glaube auch, das macht viele in Deutschland auch so skeptisch. Also diese Euphorie aus dem Silicon Valley, die ist ja auch so etwas vielleicht eine neoliberale Erzählung, dass wir jetzt alle Startups gründen müssen, ne? Und dass wir wirklich den Tod überwinden und was man da alles hört. Und das ist, glaube ich, eine Einstellung, die dort auch vertreten wird. Ne? The sky is the limit. Eigentlich geht alles. Man muss sich nur genug anstrengen. Wir haben doch häufiger die Haltung eher, dass wir auch nochmal überlegen, was sind denn eigentlich die Konsequenzen? Also was bedeutet eine voll digitalisierte Gesellschaft? Und wen hängen wir auch ab? Und das ist, glaube ich, wirklich eine große Fragestellung, die wir uns viel stärker in Europa stellen sollten, weil ganz viele Menschen wissen gar nicht mal, wovon reden die eigentlich? Was ist ein Algorithmus? Was ist denn die Gefahr von künstlicher Intelligenz, aber eben vielleicht auch die Chance? Oder wie kann ich meinen Platz in einer so effizienten Gesellschaft noch finden? Und habe ich eigentlich wirklich noch die Chance, mein Leben selbst zu bestimmen, während ich gar nicht mehr weiß, was passiert eigentlich mit meinen Daten online und wer benutzt die eigentlich und wer macht damit welche Summen von Geld? Also es ist, glaube ich, eine ganz große Verunsicherung und so eine Ungleichzeitigkeit von dieser extremen Wachstumseuphorie und den neuen großen Plattformen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Und auf der anderen Seite der einzelne Bürger, die Bürgerinnen, die sich manchmal wirklich einfach aus dem Boot geworfen fühlen.
Ist das eine Altersfrage? Kann man das sagen, dass eher ältere Menschen skeptisch sind und junge diesen neuen Technologien offener gegenüberstehen?
Nicht nur. Es gibt Studien, die genau das untersuchen. Es ist auch eine Altersfrage, auch bittererweise immer noch eine Genderfrage. Also Frauen fühlen sich auch in dieser digitalen Spaltung noch stärker gefangen und eine Bildungsfrage auch immer ganz stark. Und inzwischen sehen wir auch so ein bisschen die Konsequenzen daraus, dass wir in Deutschland halt die digitale Bildung wirklich komplett immer noch vernachlässigen. Also dass wir weder in der Schule Angebote adäquaterweise haben, noch eben bis ins hohe Alter. Also dass man einfach grundlegende Techniken lernt und begreifend lernt.
Wobei es ja bei der Digitalisierung gar nicht immer nur um das Internet geht oder um diese sozialen Netzwerke. Es geht auch um viele, ja vielleicht auch ganz nützliche Sachen. Sie entwickeln einige davon in Ihrem Design Research Lab in Berlin. Ganz konkrete Anwendungen auch für ältere Menschen, die durch die Digitalisierung das Leben einfacher machen können. Smart Wearables ist da so ein Oberbegriff. Was verbirgt sich dahinter?
Wir haben viel mit verschiedenen Gruppen von Leuten zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben und alleine zu Hause leben möchten. Also die sagen, ne, sie sind zurückgekehrt in ihren Alltag, brauchen aber vielleicht eine Hilfestellung, wenn mal wieder was passiert oder wenn sie einfach ja, eine Notfallsituation geraten. Und da haben wir sie gefragt, wie ist denn das heute geregelt? Und viele haben dann solche große rote Alarmknöpfe um den Hals, mit denen sie dann im Notfall jemanden verständigen können. Das ist aber stigmatisierend und wirklich keine gute Lösung. Und da haben wir wirklich angefangen zu sagen, ach, man könnte das doch zum Beispiel integrieren in Kleidung. Und das geht heute sehr gut. Also man webt sozusagen Sensoren mit in Kleidung ein. Es gibt heute so Trainingsshirts, mit denen man den Herzschlag messen kann und die Körpertemperatur messen kann. Und es gibt eben auch solche Jacken, die wir entwickelt haben, wo einfach ein Notfallknopf integriert ist. Also ich muss nur am Bündchen ziehen, am Ärmel ziehen und dann wird über Smartphone entweder ein Angehöriger angerufen oder eben die Ambulanz angerufen. Und das sind so Alltagssituationen, wo so eine vernetzte Kleidung wirklich sehr, sehr sinnvoll ist, sehr, sehr gut unterstützen kann. Und in dieser Richtung forschen wir hier an der Universität der Künste. Und ich glaube, in diese Richtung ist Digitalisierung wirklich auch ja, ein Alltagshelfer, der vielen zugutekommen kann.
Können ältere Menschen vielleicht auch beim Programmieren, beim Coden stärker eingebunden werden?
Ja, es gibt inzwischen wirklich ein großes Interesse auch von der Generation der Eltern oder auch der Großeltern, die auch ihren Kindern oder Enkeln über die Schulter schauen und sehen, was da eben alles passiert im Netz und wie unterschiedlich die Kommunikation zum Beispiel ist. Und wir arbeiten zum Beispiel viel mit einem Berliner Senioren-Computer-Club zusammen. Und die sind ganz großartig. Also der Älteste ist jetzt inzwischen 87, der da mitmacht. Und die haben sich einfach wirklich zusammengeschlossen und gesagt, wir treffen uns zweimal die Woche und wir erkunden sozusagen das Internet. Wir entwickeln selbst digitale Fotobücher zum Beispiel. Die haben die Zentrale hier von Facebook besucht, haben sich das alles angeguckt. Die sind auf der Republika, das ist so eine der größten Konferenzen, wo sich so digitale Enthusiasten treffen, haben da sich Vorträge angehört. Und das ist für mich so ein Beispiel dafür, dass man natürlich bis ins hohe Alter da auch seinen Platz finden kann und auch finden sollte, was auch die Digitalisierung an Positiven für einen bringen kann, an Teilhabemöglichkeiten, an Austauschmöglichkeiten, an Zugang zu Wissen auch. Das ist natürlich ganz großartig, dass man eben auch in der Mediathek vielleicht eben auch eine Sendung nochmal nachhören kann. Und das ist, glaube ich, sehr schön, wenn man sich da neugierig aufmacht, um das zu erkunden und dann auch versucht, ja, sorgenfrei erstmal zu schauen, was sind denn eigentlich die Optionen und sich trotzdem natürlich darüber informiert, was sind denn mögliche Risiken und wo muss ich vielleicht eher aufpassen.
Also keine Angst vor der Digitalisierung, vor dem Ausprobieren, könnte man sagen. Aber haben Sie auch Verständnis für die, die vielleicht auch denken, ich bin jetzt so viele Jahrzehnte ohne ausgekommen, ich brauche das alles nicht, lasst mich damit in Ruhe?
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also meine These ist eigentlich, dass wir wirklich nie mehr offline sein werden. Und das reicht schon, wenn man einmal über unsere Grenzen blickt, zum Beispiel nach Dänemark, wo komplett das sogenannte E-Government durchgesetzt wurde. Das heißt die digitalisierte Verwaltung. Das heißt Wahlen passieren online. Das heißt alle Bürgerservices passieren online. Das heißt, ich brauche eine E-Mail-Adresse, um diese Bürgerrechte und Pflichten wahrnehmen zu können. Und das sehen wir in anderen Ländern der Welt noch viel stärker. Und ich glaube, daran muss man sich gewöhnen. Also ich glaube wirklich, man muss sich auf den Weg machen, egal welchen Alters, um zu schauen, wie funktioniert das. Es hat sicherlich viele Vorteile an Effizienz. Man muss aufpassen, was es bedeutet für meine Privatsphäre, ob ich auch die eben noch wahren kann und ob ich auch weiter einen Überblick darüber halten kann, wo eigentlich meine Daten überall hin verschwinden. Das sind sicherlich Fragen, die sich auch weiterhin uns stellen werden. Aber ich glaube schon, dass man sich aufmachen sollte und nicht sagen sollte, ach, ich komme auch noch ohne klar, sondern das wird, glaube ich, irgendwann zur Pflicht werden. Den Eindruck habe ich wirklich.
Das NDR Pops Orchestra unter Leitung von AGO mit dem Raiders March, Filmmusik aus Star Wars von John Williams. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur, heute mit der Designforscherin und Internet-Expertin Gesche Joost, die diese Musik schon sehr, sehr oft gehört hat, vielleicht im Kino, aber ganz sicher auch ganz oft von einem kleinen sternförmigen Gerät mit einem merkwürdigen Namen. Frau Joost, was hat es damit auf sich?
Genau, es ist quasi abgeguckt von Star Wars, dieser kleine Stern. Aber er heißt Calliope. Das ist eigentlich der Name einer Muse. Es ist eine der Töchter des Zeus und sie steht für die Neugier und für das Wissen. Und diesen kleinen Minicomputer habe ich mit Kollegen und Freunden zusammen entwickelt als gemeinnützige Initiative. Und die Idee war wirklich, dass wir diesen kleinen Minicomputer an Schüler der dritten Klasse in ganz Deutschland verschenken, damit sie endlich lernen, wie man programmiert, damit sie begreifen können, wie ein Algorithmus funktioniert und dann eben auch selber entscheiden können, will ich mich damit weiter beschäftigen, was bedeutet das eigentlich und damit auch merken, auch gerade die Mädchen merken, ich kann das. Also Technologie ist auch was für mich und ja, da haben wir eigentlich mit losgelegt, haben inzwischen 50.000 produzieren können, haben Spenden eingesammelt und sind in fast allen Bundesländern in Deutschland jetzt vertreten mit Pilotschulen. Also es wird schon überall kräftig gecodet, wie man so schön sagt. Alle Materialien sind lizenzfrei im Netz auch verfügbar. Es gibt Schulbücher dazu, die Lehrer werden dazu ausgebildet. Also wir haben so richtig versucht, so eine Graswurzelbewegung loszutreten, um diese Debatte um digitale Bildung in Deutschland auch mal stärker zu befeuern.
Sie haben jetzt das Gender-Problem bereits angesprochen und tatsächlich schaut man in Silicon Valley, dann sieht man da sehr wenig Frauen. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Peter Thiel, wie sie alle heißen. Woran liegt das? Liegt es tatsächlich daran, dass Mädchen immer noch denken, sie können das einfach nicht?
Interessanterweise ja, und besonders in Deutschland auch. Also das ist zu beobachten, dass im Teenageralter so 11, 12 Jahre sagen ganz viele Mädchen, nee, das ist was für Jungs. Also es hat was mit dem Rollenbild zu tun, was anscheinend immer noch in Deutschland so stark vermittelt wird. Es gibt noch relativ wenig Vorbilder. Die können das natürlich, ne, gar keine Frage. Aber dadurch kommt so eine Selbstwahrnehmung zustande. Ach, das sind alles so kleine Nerds, das sind alles kleine Jungs, die machen das und das ist eben nichts für mich. Und deswegen haben wir auch ganz bewusst gesagt mit Calliope, das muss in der dritten Klasse anfangen, weil dann haben die Kinder wirklich einfach das als spielerischen Zugang wahrgenommen. Und es ist so unglaublich, wenn man sieht, genau Mädchen, genau wie Jungs, gehen einfach auf diesen Minicomputer zu und in einer halben Stunde haben die rausgefunden, wie das funktioniert und bauen dann ein kleines Klavier, in dem sie Bananen an den Minicomputer anschließen und darauf Töne spielen. Und sie bauen eine Alarmanlage für ihr Kinderzimmer, damit die Eltern nicht reinkommen. Sie bauen ein Feuchtigkeitsmesser, damit sie wissen, ob die Zimmerpflanze gerade vertrocknet. Also total tolle Sachen, die wir uns alle hätten gar nicht ausdenken können. Und das ist wirklich ganz kreativ und spielerisch und das spricht Mädchen genauso an wie Jungs.
Und das alles kann dieser kleine Computer, eine Platine mit ein paar Sensoren und LED-Lampen, die kann all das entwickeln?
Ja, ist Wahnsinn. Ne? Also es ist wirklich so ein kleines Stück Hightech und das ist so groß wie ein Handteller. Und man kann da auch verschiedene weitere Sensoren anschließen. Also man kann es auch noch erweitern, das Ganze. Und das ist eine Entwicklung, die sieht man in verschiedenen Bereichen. Das nennt sich so Open Source Hardware. Das heißt, man hat quasi einen Computer auseinandergebaut und das Herzstück rausgenommen. Und unser Ansatz ist wirklich, dass man begreift auch, was das eigentlich alles kann und wie einfach das auch ist. Also dass man einfach sagen muss, wenn ich auf Taste A drücke, dann ertönt ein Ton. Wenn ich auf Taste B drücke, dann zeige mir ein kleines Icon. Und das ist schon der erste Schritt in die Programmierung rein, diese Logik auch zu begreifen und dann auch die Selbstwirksamkeit dadurch zu erfahren. Mensch, ich kann das ja, so einfach ist das und jetzt kann ich damit mal richtig loslegen.
Aber ist es nicht merkwürdig, dass dieser Schritt von außen kommen muss? Müsste nicht eigentlich, wo die Digitalisierung in aller Munde ist, ein viel größerer Schwerpunkt in den Schulen ohnehin gelegt werden, dass Schülerinnen und Schüler diese Fähigkeiten lernen?
Sehe ich auch so. Und ich finde es wirklich tragisch, dass das in Deutschland so lange dauert. Wir sind doch eigentlich nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern auch der Ingenieure. Ne? Das haben wir doch eigentlich uns immer auf die Fahnen geschrieben und das auch eingelöst. Aber die föderale Verfasstheit unserer Bundesrepublik ist sicherlich eine Herausforderung in diesem Kontext, weil halt jedes Bundesland das für sich selber aufsetzen muss, weil wir kaum digitale Infrastruktur an den Schulen, gerade an den Grundschulen haben. Also einige haben wirklich gar keinen Internetzugang, die haben keine Computerausstattung. Und da gibt es ganz viele Hürden und da ist diese Trägheit des Systems natürlich nicht besonders förderlich. Plus wirklich teilweise ganzseitigen Artikeln immer noch in den deutschen renommierten Tageszeitungen, wo drin steht, digitale Bildung ist etwas Böses und die Kinder sollten auch lieber auf Bäume klettern. Und da habe ich wirklich überhaupt gar kein Verständnis für. Also natürlich können die auch auf Bäume klettern, aber es klingt ja immer noch so, als wäre Digitalisierung eben wirklich, wie gesagt, was für Nerds und die sitzen nur im Keller und bewegen sich nicht mehr. Und das stimmt einfach nicht. Ne? Das kann eben was ganz Kreatives, Spielerisches haben. Und ich glaube, wir haben wirklich die Pflicht, dass wir unsere Kinder in die Digitalisierung begleiten, weil die sind sowieso alle online. Das ist nicht mehr die Frage. Aber jetzt sind sie unbegleitet online. Und das können wir uns nicht leisten. Wir müssen wirklich da Hilfestellung, Reflexion zeigen. Wir können uns auch gerne von ihnen beibringen lassen, wie man gerade Instagram oder Snapchat benutzt. Keine Frage. Aber wir sollten Partner sein in dieser Reise vielleicht durch das Internet und durch die Digitalisierung. Und das passiert in den Schulen gerade viel zu wenig. Und das ist wirklich sehr schade.
Nun sind die Lehrpläne ja aber ohnehin recht vollgepackt. Man müsste also vielleicht auf was anderes verzichten. Peter Liggesmeier, der Präsident der Gesellschaft für Informatik, der hat gesagt, ja, man könnte ja überlegen, ob man die Betonung auf Sprachen braucht. Englisch und eine zweite und dritte Fremdsprache, das könnte vielleicht wegfallen. Sehen Sie das auch so?
Nee, das sehe ich nicht so. Bei unseren Schulungsmaterialien für den Calliope haben wir ganz stark darauf geachtet, dass es in den Unterricht integriert wird. Also der Calliope ist eher sowas wie ein Zirkel, mit dem man andere Dinge ausprobieren kann. Also es gibt zum Beispiel Unterrichtsmaterialien für Mathematik und man kann einen Kopfrechentrainer mit dem Calliope bauen und den dann einsetzen. Oder man kann den in Musik einsetzen und Melodien nachspielen mit dem Calliope. Unsere Betonung liegt stark darauf, dass es integriert wird in die bisherigen Fächer, weil bis wir ein Curriculum komplett umgeschrieben haben und auf andere Schulfächer verzichten. Erstens dauert mir das zu lange und zweitens sehe ich das auch gar nicht als Notwendigkeit. Digitalisierung ist eigentlich ein Querschnittsthema und insofern kann man das, glaube ich, sehr, sehr gut integrieren, plus dann vielleicht eben Vertiefungsfächer in der Mittel- oder Oberstufe, wenn man wirklich Informatik dann weitermachen will. Das ist davon, glaube ich, ausgenommen. Aber ich würde nicht so eine Grundsatzdebatte machen, ob man Latein streicht und dafür Coding lernt. Das sehe ich nicht so.
Also die Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen, all das sollte auf jeden Fall auch erhalten bleiben. Das ist nicht weniger wichtig.
Ja. Ja, ganz genau.
Sie haben gesagt, es müsste vielleicht etwas Übergreifendes entstehen. Es war damals, als Sie 2013 im Schattenkabinett von Peer Steinbrück waren, die Rede davon, ein Internetministerium zu schaffen. Das gibt es bis heute nicht. Immerhin gibt es mittlerweile eine Staatsministerin für Digitales. Aber reicht das, wenn man wirklich so umfassend Veränderungen anstoßen will?
Ich glaube nicht. Und mir ist auch ein bisschen unklar, wie diese Konstruktion zustande gekommen ist in den Verhandlungen, in der schwierigen Regierungsbildung. Das wirkte ja ehrlich gesagt so ein bisschen so wie in letzter Minute, dass dieses Amt dann noch bekannt gegeben wurde. Und wir vermissen bis heute in der jetzigen Legislaturperiode eine Neuauflage der digitalen Agenda. Also es stockt sehr, glaube ich. Und das ist nicht gut. Also gerade wenn man im internationalen Vergleich schaut, wie schnell andere Länder unterwegs sind. Ich glaube schon, dass wir hier die Kräfte mehr bündeln müssen und mehr Geschwindigkeit aufs Gleis bringen müssen. Und wenn wir diese Chance verpassen, dann glaube ich, werden wir zwischen USA und China in ihren Dynamiken, auch was die Digitalisierung angeht, werden wir einfach zerquetscht, könnte man wirklich sagen, und haben einfach keine Bedeutung mehr. Der europäische Markt ist kein so großer Wirtschaftsstandort, dass nicht vielleicht auch China darauf verzichten könnte. Ich glaube, so krass stellt sich die Situation gerade dar. Insofern müssen wir einen Zahn zulegen, wie man so schön sagt.
Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind.
Erinnerungen an Marie A., ein Gedicht von Bertolt Brecht, das er vermutlich für seine Jugendliebe Marie-Rose Amann geschrieben hat, gesungen hier von Christel Peschke. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur und zu Gast ist heute die Designforscherin Gesche Joost, die sich dieses Lied, dieses Gedicht gewünscht hat. Frau Joost, an wen erinnert es Sie?
Es erinnert mich gar nicht konkret an eine Person, sondern ich finde, diese Situation ist so wunderschön beschrieben, dass eigentlich die Wolke das ist, was ihn jetzt an diese Liebe erinnert. Also so ein kleines Detail, was dann nochmal eben ins Auge fällt. Und dass das so eine Situation dann besonders macht, das finde ich eine ganz wunderbare Beobachtung. Und es ist unglaublich romantisch, aber irgendwie auch ganz alltäglich, dass eben diese Wolke eigentlich das Besondere ist. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wunderbares Gedicht und eine tolle Vertonung.
Es ist auch, finde ich, erstaunlich aktuell. Es gibt dort die Zeile und auch den Kuss, ich hätte ihn längst vergessen, wenn nicht die Wolke da gewesen wäre. Und es gibt auch so einiges, was wir längst vergessen hätten, vielleicht auch gerne vergessen hätten, wenn es nicht irgendwo in diesen Clouds der Internetwelt gespeichert wären, oder?
Sehr schöner Vergleich. Und es ist ja in der Tat so, wenn ich einmal Daten ins Internet entlassen habe, dann sind die eigentlich nicht mehr löschbar. Die muss man auch ins Auge sehen. Es gibt zwar natürlich die Möglichkeit, einzelne Daten vielleicht mal auf einem bestimmten Server zu löschen, aber es gibt unendlich viele Kopien und ich glaube, es ist Illusion zu denken, dass man die wirklich restlos wieder zurückholen kann. Was einmal veröffentlicht ist, ist im Internet und wird nicht mehr vergessen.
Obwohl es ja, da gibt es ein EU-Gesetz zu, ein Recht auf das Vergessen gibt. Ist dieses Recht denn also nur Illusion?
Ja, das ist wirklich ganz interessant. Also die gesamte Datenschutzgrundverordnung war ja wirklich ein großes europäisches Projekt und die hat verschiedene Grundrechte für das Datenmanagement verankert. Sowas auch, dass man seine Daten mitnehmen kann, wenn man zum Beispiel seinen Facebook-Account löscht. In der Praxis stellt sich aber die Frage, wie geht denn das? Also erstmal den Facebook-Account zu löschen, wer das mal probiert hat, das ist nicht so einfach. Anscheinend werden diese Daten dann im Hintergrund doch immer noch vorgehalten, sodass man den nach Jahren oder Monaten zumindest reaktivieren kann. Und insofern ist es eben weder gelöscht, noch kann ich die Daten mitnehmen. Und das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, wenn wir so etwas Wichtiges wie die Datenschutzgrundverordnung haben, stellt sich immer noch die Frage in der Praxis, ist das denn technologisch umsetzbar? Ist es von den Unternehmen her gewollt, dass es umgesetzt wird? Insofern ist es wirklich ein Kampf der Rechtsdurchsetzung im Alltag.
Ja, da könnte man ja aber doch denken, dann ist es doch besser, ich fange gar nicht erst damit an, irgendwelche Daten ins Internet zu geben.
Nee, das ist, glaube ich, nicht die Konsequenz daraus, sondern eher, dass man sich stärker nochmal dafür einsetzt, dass die Unternehmen eben auch wirklich diese Möglichkeit einräumen müssen. Also die Datenschutzgrundverordnung ist da schon wichtig und ist jetzt, glaube ich, in der praktischen Umsetzung nochmal wichtig, da nochmal den Daumen drauf zu halten und dann eben auch die Konzerne in die Pflicht zu nehmen, was ja von europäischer Ebene auch immer stärker gemacht wird. Ich glaube, wenn man nochmal so einen Blick ins Ausland wirft und ich komme gerade aus China wieder von einer Reise, dann sehen wir nämlich auch, wie wichtig es ist, da wirklich sozusagen während den Anfängen sich nochmal ins Bewusstsein zu rufen, weil in China gibt es ein Social Credit System. Das bedeutet, dass jeder Bürger, jede Bürgerin in China in ein Ranking eingeordnet wird, in so eine Reihenfolge. Wenn man startet, hat man 1000 Punkte und man kann halt Punkte sammeln, indem man sich konform zum Regime verhält, indem man irgendwie die Straßenverkehr Ordnung beachtet und nett zu seinen Nachbarn ist. Und man kann halt aber auch genauso Punkte verlieren, wenn man eben nicht konform zum Regime sich verhält und ähnliches. Und das hat im Alltag dann sehr starke Konsequenzen. Also man kann ab einer bestimmten Punktzahl keine Reisen mehr buchen, weil das eben auch zentral gemanagt wird. Und im Positiven, man kann dann halt befördert werden, zum Beispiel, wenn man für die Regierung arbeitet. Und das ist auch durch Digitalisierung möglich. Also ein wahnsinniges Datensammeln, was dann zu so einem Superscore, wie man sagen könnte, zusammengesammelt wird. Und das wird gerade in Regionen in China pilotiert, also ausprobiert und soll bis 2020 in ganz China gelten. Und das ist natürlich für uns eine totale Dystopie. Also man kann sich kaum vorstellen, dass so etwas umgesetzt wird. Und da gibt es eben kein Recht mehr an den privaten Daten oder kein Recht auf Anonymität. Und da, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir in Europa genau uns dafür einsetzen, dass so etwas hier nicht umsetzbar wäre und nicht mal denkbar wäre. Und da müssen wir sehr, sehr genau schauen, was die Datenhoheit angeht, was meine Zugriffsmöglichkeiten angeht, mein Widerspruchsrecht angeht, dass ich auch verstehe, was passiert eigentlich mit meinen Daten online, wer hat darauf Zugriff, wer verdient damit und welche Beteiligung habe ich an dieser Wertschöpfung oder wie möchte ich vielleicht auch diese Berechtigung entziehen. Und das ist, glaube ich, gerade so der Kampf, der geführt wird und auch die Brisanz, die diese Entwicklung hat, wenn wir eben nach China schauen.
Nun reden wir aber vom World Wide Web und das Schöne des Internet ist ja gerade, dass es keine Grenzen kennt. Kann man da als Deutschland, als EU tatsächlich sagen, aber wir machen jetzt für den europäischen Raum solche Gesetze? Ist das nicht widersinnig?
Ist ganz schwierig, da haben Sie auch recht. Also auf deutscher Ebene hat es eben wirklich kaum Widerhall weltweit. Europa sieht schon ein bisschen anders aus. Also es wird natürlich schon wahrgenommen, was in der EU passiert. Andererseits habe ich gerade eben auch wieder in China mit einem Startup gesprochen. Face++ heißen die machen Gesichtserkennung. Und das wird für dieses Social Scoring eingesetzt. Also wird einfach das Gesicht gescannt und darüber sieht man dann zum Beispiel, wer bei Rot über die Ampel geht. Das wird dann einfach direkt am quasi Gesicht abgelesen. Man wird darüber identifiziert und dann werden einem eben Punkte abgezogen. Und vor diesem Hintergrund habe ich auch gefragt, ist das denn konform mit der Datenschutzgrundverordnung und mit europäischem Recht? Da haben die so ein bisschen geschmunzelt, aber auf so eine sehr zurückhaltende Art und sagten so, ja, naja, entweder wir finden halt einen Weg, dass es datenschutzkonform wird oder der europäische Markt wird einfach ausgelassen. Aber das hat die nicht sehr beeindruckt, weil einfach der weltweite Markt dann vielleicht wichtiger ist. Insofern ist im Moment in meiner Wahrnehmung Europa vielleicht so ein gallisches Dorf, was das Recht auf Privatsphäre und Datenschutz angeht. Und gallische Dörfer müssen sich sehr auf die Hinterbeine stellen, damit sie eben nicht geschluckt werden und nicht untergehen, sondern sich durchsetzen auch mit den Vorstellungen, die wir auch wirklich in humanistischer Tradition, in der Tradition der Aufklärung nach vorne bringen müssen und ja, sie auch für die richtige freie Gesellschaft sehen und als notwendig empfinden.
Aber noch einmal nachgefragt, hat das tatsächlich eine Chance? Denn gerade erst war wieder zu lesen, dass man zwar zum Beispiel auf dem Smartphone bei Google gewisse Tracking-Funktionen abschalten könne, sie werden aber trotzdem im Hintergrund weiter genutzt. Das heißt, ist das nur ein Schein, diese Sicherheit, die uns gegeben wird? Oder haben wir tatsächlich eine Chance, gegen diese so übermächtig wirkenden Datensammelkraken noch anzukommen?
Ich glaube, es ist wirklich gerade so ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder ist gerade an so einem Scheideweg. Also es wäre bitter, wenn wir uns eingestehen müssten als EU, dass wir eigentlich nicht dagegen ankommen und dass wir jegliche politische Regulierungsmacht verloren haben. Das wäre ja wirklich die Dystopie an sich. Ich glaube aber gerade, wenn wir jetzt dieser Tage hören, diese Rekordstrafe, die Google zahlen musste wegen marktbeherrschender Stellung, ne, die musste ja, ich glaube, 4,3 Milliarden Euro Strafe zahlen, oder das Update des Urheberrechts, was gerade beschlossen wurde, ne, dieses Leistungsschutzrecht, das ich zwar kritisch sehe, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Es ist auf jeden Fall, werden politische Schritte in Europa gegangen, um die großen Monopole, dass man die in den Griff bekommt und reguliert bekommt. Ich glaube, das ist gerade der Kampf und wir müssen uns europäisch sehr, sehr stark auf die Hinterbeine stellen und stark formulieren, was uns eigentlich Bürgerrechte wert sind und wie wir nicht sagen, wir wollen nicht Digitalisierung oder wir stehen dem Internet skeptisch gegenüber, darum geht es gar nicht, ne? Sondern wie können wir eigentlich eine humane Version des Internets und der Zugangsmöglichkeiten der sozialen Marktwirtschaft, der Privatsphäre und ja, der offenen Gesellschaft realisieren mit Digitalisierung. Also Digitalisierung dafür einsetzen, Digitalisierung auch für eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft einsetzen. Das ist, glaube ich, die große Chance. Und da müssen wir Rechtsdurchsetzung stark machen, weil das wäre bitter, wenn wir sonst sagen würden, nee, wir kommen gar nicht dagegen an und wir geben es auf. Das ist für mich keine Option.
Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Das war Manfred Krug mit seinem Song Wenn ich dich sehe. Mein heutiger Gast, die Designforscherin Gesche Joost, hat sich dieses Lied gewünscht. Frau Joost, wenn Sie das hören, was oder wen sehen Sie denn dann?
Ich sehe eigentlich erstmal Manfred Krug in seiner wunderbar beschwingten Art und seiner ganz, ganz eigenen Interpretationsweise. Und mit seiner interessanten Geschichte zwischen Ost- und Westdeutschland, wie er Brücken geschlagen hat, wie er seinen eigenen Weg gegangen ist und so unterschiedliche Karrieren als Liebling Kreuzberg und als Sänger gleichzeitig verfolgt hat, ist es einfach eine ganz, ganz tolle Person und Persönlichkeit. Und dieses Lied macht auch mir jeden Tag wieder ganz, ganz gute Laune.
Und wenn Sie nun in die Zukunft sehen, wir haben das ein bisschen ja schon angedeutet, sehen Sie dann eher eine rosige Zukunft, wo die Segnungen der Digitalisierung unser Leben einfacher machen? Oder haben Sie doch eher Sorgen, dass wir uns Richtung Orwellscher Dystopie entwickeln?
Also auf meiner China-Reise hatte ich leider eher das dystopische Szenario vor mir. Aber sonst bin ich eigentlich sehr starke Optimistin und sehe, dass wir in Deutschland sehr viel durch die Digitalisierung auch gewinnen können. Also ein Beispiel, was die künstliche Intelligenz uns bringt, dass man die Krebserkennung, die Tumorerkennung verbessern kann. Also ganz einfaches Szenario, wenn man Bilder aus dem MRT oder aus dem CT sieht, dann ist es häufig schwierig für den Arzt oder für die Ärztin zu erkennen, ne, ist das jetzt ein Tumor oder was bedeutet eigentlich dieses Bild, was ich da sehe. Und wenn man es automatisch durch künstliche Intelligenz vergleichen kann mit Tausenden oder Zehntausenden von Bildern von anderen Patienten, dann ist das halt sehr viel einfacher, diese Diagnose zu unterstützen. Dann kann ein Machine Learning System im Hintergrund vergleichen, in so und so vielen Fällen war es eben ein Tumor oder war es eben keiner. Und dann kann eben ein solches Verfahren den Arzt bei der Diagnose sehr, sehr gut unterstützen. Also ich glaube, dass wir da in der Medizin große Fortschritte sehen werden, dass wir dadurch vielleicht auch mehr Freiräume uns erobern können, wenn wir die Digitalisierung ja vielleicht auch zähmen, insofern, als dass wir eine offene Gesellschaft dadurch weiterentwickeln können.
Müssten da auch die, die sich denn auskennt, vielleicht sich stärker einbringen? Sie haben gerade gesagt, es bringt ja wenig, wenn die Menschen auf der Republika das unterzeichnen. Müssten nicht genau diese Experten sich dann auch politisch zu Wort melden, vielleicht in Parteien engagieren und darauf drängen, dass dieses Thema doch stärker auf die Agenda käme?
Da haben Sie ganz recht. Und das wurde lustigerweise auf der Republika mal thematisiert, dass alle Leute im Raum sich ja sehr einig wären, dass wir mehr Zugang zu Wissen fördern sollten und dass wir mehr Bildung brauchen und ähnliches. Aber da draußen wüsste es ja keiner. Und das ist genau auch der Fall. Also wir haben ja vor einigen Jahren die Piratenpartei gesehen, die so ein Ansatz dafür war, und dass man einfach versucht, neue Strukturen zu denken und dieses Thema auf die Agenda zu setzen. Wir sehen ansonsten in den Parteien, finde ich, nicht besonders viele Digitalexperten und Expertinnen, die sich dort hervortun würden. Und ich glaube, wenn man diese digitalen Enthusiasten und Experten, die auch für eine bestimmte Werteorientierung in der Digitalisierung stehen, die sagen, der Zugang zu Daten, sogenanntes Open Data, muss gestärkt werden. Es muss mehr um Transparenz gehen. Ich muss verstehen können, wie zum Beispiel der Senat oder die Regierung die Steuergelder verwendet. Das sollte doch offengelegt werden. Also die setzen sich ja wirklich dafür ein, dass man Zugang zu Wissen fördert und ähnliches. Und diese Werteorientierung leben diese digitalen Experten auch. Aber sie wird nicht sozusagen politisch institutionalisiert, weil viele auch sagen, ach Gott, mit Parteien will ich nichts am Hut haben.
Interessanterweise kam ja auch da ausgerechnet aus China ein entsprechender Vorstoß oder eine Aussage. Herr Ma, der Gründer von Alibaba, der sich jetzt zurückgezogen hat, der sagte ja, die Werte, die sind das Wichtige, denn sie werden später der Unterschied sein zwischen uns Menschen und künstlichen Intelligenzen. Hat er recht?
Auf jeden Fall. Also es ist sehr, sehr interessant, dass man durch die Entwicklungen der künstlichen Intelligenz plötzlich zurückgeworfen wird auf solche grundlegenden Fragen. Ne? Was sind eigentlich unsere Werte in der Gesellschaft? Und das reflektieren wir, glaube ich, nochmal ganz anders dadurch, dass wir plötzlich sehen, oh, die künstliche Intelligenz hat andere Logiken, hat andere Effizienzen und ist erstmal wertefrei. Ne? Ein Beispiel, was ja immer gängig ist, wenn man sagt, ne, ein selbstfahrendes Auto muss jetzt in der Unfallsituation irgendwie entscheiden, quasi welches Leben wäre mehr wert. Wenn ich links fahre, steht eben vielleicht eine ältere Dame, die ich womöglich in einer einen Unfall verwickeln würde und rechts wäre es eben ein kleines Kind. Das sind ja vielleicht hypothetische Gedankenspiele, aber trotzdem fragt man sich dann ja, oh, was sind eigentlich die Werte dahinter? Und da finde ich sehr spannend, dass sich langsam auch so die Kirche, also im Rahmen zum Beispiel der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschlands, die machen sich langsam auf, um auch zu solchen Fragen Stellung zu beziehen und zu sagen, ne, was ist denn eigentlich der Wert des Respekts, der gegenseitigen Wertschätzung, der Nächstenliebe? So etwas in so eine Debatte um Digitalisierung einzubringen, finde ich hochwichtig und hochspannend, um zu schauen, so wie sieht denn Digitalisierung vor diesem Hintergrund aus und wie besinnen wir uns vielleicht auch nochmal auf das, was wichtig und lebenswert ist und stellen eben die Digitalisierung in den Dienst dessen, wie wir uns Gesellschaft weiterentwickelt vorstellen.
Wobei sich die Kirche, muss man sagen, doch auch sehr langsam auf den Weg macht. Sie sind in der EKD-Synode, sind Mitglied und es wird ja eine Digitalisierungssynode geben, die ist nun angekündigt. Bislang aber hat man doch relativ wenig aus kirchlichen Kreisen gehört, oder?
Ist richtig und wir führen auch gerade bei der EKD sehr viele Diskussionen darüber. Also ich bin selbst zur EKD gekommen durch einen Vortrag, ich weiß gar nicht mehr wann, das war 2013 oder 2014, da haben sie schon so eine erste Digitalisierungssynode auch gehabt. Da war aber das Thema eigentlich eher, wie kann man das Internet eher so als Kommunikationsmedium nutzen. Und heute wird nochmal stärker klar, dass es ja in alle Bereiche auch der kirchlichen Arbeit hineingeht, was zum Beispiel Pflege oder eben auch Kitas, Kindergärten angeht. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dann zu überlegen, wie gehe ich denn mit zum Beispiel mit Pflegerobotern um oder mit der elektronischen Patientenakte. Ist das eigentlich vereinbar mit unserem Bild, wie wir mit Menschen umgehen wollen? Ist das auch ja im Sinne des Humanismus? Und das sind Fragestellungen, die ganz akut einfach auf die Kirche und ihre Organe zukommen. Und klar hat das lange gedauert. Ich bin da auch immer viel zu ungeduldig und denke, Mensch, wir müssten doch schon viel weiter sein. Aber immerhin geht da schon ein bisschen was los. Und interessanterweise auch von den Jugenddelegierten und von den Jugendorganisationen, die auch merken, dass sie da so eine Leerstelle besetzen, weil wir brauchen diese Debatten auch in der Digitalisierung. Und die Stimme der Kirche oder auch anderer Organisationen finde ich da einfach sehr, sehr wichtig, um eine Vielfältigkeit auch abzubilden.
Sie haben die Pflegeroboter gerade angesprochen. Könnten Sie sich vorstellen, später im Alter von einem Roboter gepflegt zu werden?
Ja, auf jeden Fall. Da habe ich gar keine Sorge. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie heutiges Pflegepersonal körperlich einfach unglaublich schwer arbeiten muss. Ne? Also, dass die den pflegebedürftigen Menschen einfach hochheben müssen zum Beispiel. Und das kann wunderbar durch Pflegeroboter benutzt werden. Das ist auch im Moment so der häufigste Einsatzort von Pflegerobotern. Und die positive Version wäre ja, dass Pflegekräfte dann, die sind ja so unglaublich unter Druck. Das ist ja wirklich ein furchtbar stressiger Beruf, dass die dann ihre wenige Zeit, die sie haben, einfach viel besser nutzen können und mit den Menschen einfach reden können. Ne? Also dass es wirklich um Pflege und um Dialog und Miteinander geht und dass dann diese schweren Arbeiten dann wirklich mit Robotern unterstützt werden können. Mhm. Das halte ich eigentlich für eine sehr, sehr gute Version.
Die schweren Arbeiten werden sie uns also abnehmen, aber nicht nur. Es gibt diese berühmte Studie von Frey und Orton, dass bis zu 87% aller Jobs bald verloren gehen könnten. Die Zahlen sind umstritten, aber klar ist ja doch, viele Jobs werden wir in Zukunft nicht mehr machen müssen, weil Maschinen es besser können, künstliche Intelligenzen. Was machen wir denn dann mit der ganzen Zeit?
Ich glaube, wir haben da eine richtig große Frage vor uns, weil ich glaube, wirklich so grundsätzlich müssen wir rangehen und überlegen, wie definieren wir Arbeit denn neu? Weil es ist klar, es werden natürlich Jobs wegfallen und das ist ja auch nicht erst seit heute so. Ich selbst komme aus einer Schriftsetzerfamilie, aus einer Druckerei, ein kleiner Familienbetrieb und die haben in den 80er Jahren digitalisiert. Das heißt, in den 80er Jahren wurden unsere Bleisatzanlagen rausgeworfen, ins Museum gestellt. Und es gab eine Fotosatzmaschine, also quasi der Vorläufer des heutigen kleinen Computers, mit dem ich arbeite. Und meine Eltern mussten komplett umstellen. Das war gar keine Frage. Ne? Das ist also kein neues Phänomen. Und auch da wurden natürlich Arbeitsplätze wegrationalisiert. Diese Armada von Schriftsetzern, die früher eine Zeitung gesetzt haben mit den kleinen Bleibuchstaben, die gibt es eben heute nicht mehr. Ne? Sondern das macht eine Person an einem Laptop und dann wird es an die Druckmaschine geschickt und fertig. Also insofern sind wir dann in einem ständigen Transformationsprozess. Und ich glaube, wenn wir uns vorstellen, dass Arbeitszeit vielleicht eben weniger werden könnte, dass auch eben schwere körperliche Arbeit weniger wird, dann könnte das eine positive Version sein. Man könnte sagen, wir können zum Beispiel ehrenamtliches Engagement, soziales Engagement, Familienarbeit, Pflegearbeit, all das könnte stärker wertgeschätzt werden. Und es geht eben nicht um die klassische, ich sag mal, Lohnarbeit und nicht um das Normalarbeitsmodell, was vielleicht von 9 bis 5 geht, sondern wir haben hier halt wirklich Möglichkeiten, Arbeit gesellschaftlich anders zu verankern und auch werteorientiert anders zu verankern. Und das finde ich toll. Ich sehe nur leider noch relativ wenig Ansätze, das so auch umzusetzen und zu diskutieren, sondern erst wird ja immer versucht, so, na, okay, dann reduzieren wir halt so ein bisschen die Arbeitszeit und Naja, dann versuchen wir halt umzuschiften, was das Einkommen angeht. Und das reicht, glaube ich, nicht.
Ein paar Antworten wird es möglicherweise im Hamburger Museum der Arbeit geben. Da wird sich eine große Ausstellung mit dem Thema der Zukunft der Arbeit beschäftigen. Ein paar Antworten haben wir heute auch bekommen und gemerkt, es lohnt sich durchaus, neugierig in die Zukunft zu schauen. Zu große Angst muss man nicht haben. Herzlichen Dank, Gesche Joost, dass Sie heute Zeit hatten.
Dankeschön.
Und das war Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören, sagt Jan Ehlert. Und natürlich auch jeder Satz, wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, können Sie das selbstverständlich tun im Internet unter ndr.de/ndrkultur.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.